Die Bergpredigt ist Jüngerrede. Angesprochene in der Bergpredigt sind also die, die bereits bei Jesus sind. Man könnte die Bergpredigt auch das Reichsgesetz Gottes nennen. Das Reichsgesetz Jesu. Es geht jetzt nicht um die Frage, wir werden da noch einige Male drauf kommen, wie kann man diese Welt ordnen? Wie gehen die Menschen miteinander um? Sondern es geht ganz gezielt um die Frage, welche Linien gelten im Reich Gottes für die Jünger? Wie geht man in der Gemeinde Jesu miteinander um? Es ist ganz wichtig, dass wir hier nicht verwechseln. Eine andere Frage ist dann, wir Christen leben ja auch mitten in dieser Welt, mittendrin. Kann man eigentlich, wenn man den Worten Jesu gehorsam ist, in dieser Welt überhaupt leben? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, bietet die andere Wange auch da, wird heute Abend mit ein Thema sein. Ich lese uns zunächst die Verse, um die es heute geht, wie Jesus von der vollkommenen Liebe redet. Ihr habt gehört, Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist sofort beim ersten Hören dieser Worte Jesu deutlich, was er sagt hier. Das stellt alles auf den Kopf. Das stellt alles auf den Kopf. So geht's normalerweise in dieser Welt nicht zu. So kann's gar nicht zugehen, sonst kommt man nicht mehr durch. Ja, so weit weg sind wir von dem, wie Leben wirklich ist und wie Leben gelingen kann. Dass uns solche Worte das deutlich machen, so weit weg sind wir von der Art, wie Gott uns haben wollte, von der Art, wie Menschen eigentlich miteinander leben sollten. Jesus ruft uns deshalb hinein in die Jüngerart. Erste Linie, statt vergelten, verzichten. Jesus nennt das Vergeltungsgesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Gesetz. Das sogenannte Jus Talionis, was man dir tut, das soll am anderen auch geschehen. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Wenn dieses Gesetz gilt zwischen Menschen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand für Hand, Leben für Leben, was ist dann gewährleistet? Was ist dann gewährleistet? Wozu dient dieses Gesetz? Was denkt ihr? Bitte? Gerade nicht. Auge um Auge, ich schlage dir das Auge ein und dann schlägst du mir's ein. Ich werde nicht ausgerottet, sondern wird genau vergolden. Gleiches Recht für jeden. Es kann keine Klassengesellschaft geben. Es ist Gerechtigkeit für jeden da. Das, was geschieht, geschieht am anderen auch. Das ist ein Gesetz, das auch wirklich das erfüllt, was manchmal vom Gesetz verlangt wird, nämlich Abschreckung. Ich weiß genau, wenn ich das tue, geschieht mir das Gleiche. Es entsteht hier ein allgemeines Gleichheitsgesetz zur Abschreckung. Und das Zweite, es wurde schon gesagt, es kann keine übermäßige Rache geben. Das kann es nicht geben. Also, es ist auch eine gewisse Gerechtigkeit gewahrt. Woher kommt dieses Gesetz? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Woher kommt das? Haben das Menschen ersonnen oder wo kommt das her? Nicht von Mose selber, sondern das Gottesgesetz. Das kommt aus dem Alten Bund. Das wird schon bei Kain ausgesprochen. Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Und so wird das ganze Gesetz zusammengefasst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Gottes Gesetz und nach dem geht's im Alten Bund. Überall. Das ist sogar Gottes bleibendes Gesetz. So geht's auch bis heute. So geht's bis heute. Nur mit einem riesigen Unterschied. Das Gottesgesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn wird nicht mehr an mir vollzogen, sondern ist an Jesus vollzogen werden. An ihn. Da hat Gott dein eigenes Gesetz erfüllt. Er ließ sich töten. Leben für Leben. Merkt ihr, da ist ein riesiger Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Im Alten Bund, da wird vergolten, nach den Werken, nach dem Tun, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und im Neuen Bund, da ist vergolten nach diesem Gesetz. Das, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Hier wird sehr deutlich, was Jesus im Vorspruch sagt bei diesem Kapitel. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er hat es erfüllt. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nur deswegen für uns Menschen jetzt nicht mehr in der Geltung, weil es an Jesus vollzogen ist. Und jetzt sind wir frei. Ich sage aber so deutlich, es wird dieses Gottesgesetz wieder in Geltung sein am jüngsten Gericht. Wer Jesu Vergeltung, dass er es erfüllt hat, nicht anerkennt, dem wird vergolten nach seinem Leben. Das ist das Gesetz des Alten Bundes. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir können nur jubeln und dankbar sein, dass das für uns nicht mehr gilt. Es ist ein Gottesgesetz für das Leben unter den Menschen. Welches Gesetz erlegt sich denn Gott selber auf im Handeln zu uns? Geht's da auch Auge um Auge, Zahn um Zahn? Jetzt bleiben wir mal im Alten Bund, noch gar nicht zu Jesus. Wie tritt Gott im Alten Bund Israel gegenüber? Wir kennen das alle. Nicht im Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was bekennt ein David im Psalm 103, das Gottesgesetz, wie er zu uns Menschen ist? Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Behalten wir scharf im Auge, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben, das ist das Gesetz Gottes für das Leben der Menschen untereinander. Aber Gott selber tritt uns nach einem anderen Gesetz entgegen, sowohl im Alten wie im Neuen Bund. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Er ist nicht an dieses Gesetz gebunden. Da leuchtet schon im Alten Bund das ganze Evangelium auf. Das ganze Evangelium. Ja, die Liebe Gottes steht da natürlich dahinter. Statt vergelten, verzichten. Jesus macht das an drei Beispielen deutlich. Er greift mitten hinein ins praktische Leben. Ihr sollt nicht widerstreben dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Hier geht es um Dinge, die im Orient gebräuchlich sind. Das ist die tiefste Entehrung eines Menschen, wenn ich ihn öffentlich ohrfeige. Es wird ja bei uns auch nicht so einfach hingenommen. Aber dort verliert man sein Gesicht. Das heißt, wenn dir jemand, und jetzt übertragen wir, wenn dir jemand deine Ehre nimmt, dann sollst du dich nicht wehren. Dann wehr dich nicht. Das sind wir, und jetzt rede ich von uns Christen, die wir schon lange Jesus kennen, da sind wir ja auch empfindliche Leute, sehr empfindliche. Wenn etwas Falsches, Ehrenrühriges über uns gesagt wird, da setzen wir alles in Bewegung, um das zurechtzurücken. Wie viel Zeit und Energie stecken wir da hinein, dass unsere persönliche Ehre gewahrt bleibt? Jesus sagt, die Jüngerart ist die, dass ich mich nicht hier verkämpfe für mich selber, sondern dass ich diese Entehrung duldend hinnehme. Schlagen wir mal auf, Jesaja 50, Vers 6, die folgenden. Da geht es genau um das. Jesaja 50, Vers 6 und 7. Wer es hat, soll es laut lesen. Ihr braucht ja fast so lange wie meine Konfirmande. Genau um das geht's. Hier wird das vom Messias ausgesagt, was Jesus dann auch tatsächlich tut. Jesus predigt nicht nur, sondern er tut das selber. Ich bot meinen Rücken dar, ich bot meine Wangen dar, ohne dass er sich da gewehrt hätte. Das geht aber nur, wenn ich weiß, ich bin gehalten von meinem Vater. Der wahrt meine Ehre. Das ist eine wichtige Frage. Jetzt unter uns ist das noch nicht sehr populär und nicht nötig. Aber ich denke jetzt an viele, viele, viele Christen, denen die Ehre genommen wird und die sich nicht wehren und nicht einmal wehren können. Ich habe es erst kürzlich noch einmal erzählt, das war eine der bewegendsten Begegnungen, dieser Gemeindeleiter in der UdSSR damals, er saß über 15 Jahre im Lager, kam dann frei. Er hatte eine Freizeit gemacht mit Jugendlichen, man würde heute sagen, Konfirmandenunterricht gegeben, heimlich. Sie haben das im Wald getan, haben sich dort getroffen, sie wurden verraten, er wurde festgenommen. Er wurde vor Gericht gestellt in einem Schauprozess und die Anklage hat gelautet: Verführung Minderjähriger zur Homosexualität. War neunfacher Familienvater, Gemeindeleiter seiner Gemeinde. Das war die Anklage, die gegen ihn erhoben wurde. Und er hat in seinem Prozess nur einmal am Anfang gesagt: Alles, was hier gesagt wird und verhandelt wird, entspricht nicht der Wahrheit. Und dann hat er geschwiegen. Er ist wegen dieses Deliktes verurteilt worden zu 15 Jahren Lagerhaft. Er hat mir gesagt, das Schlimmste war für mich, dass auch Leute aus der eigenen Gemeinde im Laufe der Zeit gesagt haben, wird da schon irgendwas dran sein. Die Behörden werden sich doch nicht alles aus den Fingern saugen. Und dass die angefangen haben, an mir zu zweifeln. Er ist durch diese Schule gegangen, die Jesus hier nennt. Völlige Entehrung. Ich habe das einige Male miterlebt, wenn Christen angeklagt wurden und ihnen öffentlich der Prozess gemacht wurde, hat die Anklage völlig anders gelautet als das, was sie eigentlich getan hatten. Für das konnten sie ja eigentlich nicht angeklagt werden. Und immer wurden sie in ihrer Ehre kaputt gemacht. Die Jüngerart ist die, dass ich nicht meine eigene Ehre suche und sie auch nicht festhalte. Jesus macht das sehr deutlich. Zweites Beispiel, das er nimmt. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Der Mantel, der normale Mann in Israel, ist so gekleidet, er trägt ein Untergewand, das trägt man direkt auf der Haut und dann den weiten Überhang, den Mantel drüber. Und jetzt sagt Jesus, wenn dir jemand den Mantel wegnehmen will, wenn er prozessiert gegen dich, dann gib ihm den Mantel und sogar noch das Untergewand dazu. Er hatte nichts mehr als den Hüftschutz an, sonst nichts mehr. Jesus tut das. Er hängt am Kreuz ohne Untergewand und ohne Mantel. Er gibt alles her. Gell, immer wieder, was er predigt, das tut er auch. Zweiten Mose 22, Vers 25, jawohl. 2. Mose 22, Vers 25 und der folgende, da wird es ausdrücklich gesagt, man darf den Mantel nicht über Nacht wegnehmen. Man kann ihn den Tag über als Pfand benutzen, damit der andere etwas zurückzahlt oder zurückgibt. Aber es ist von Gott her verboten, den Mantel über Nacht zu behalten, weil das eigentlich die einzige Zudecke ist. Und in der Nacht kühlt es dann gewaltig ab. Ich habe das jetzt in Indien erlebt, man lächelt darüber, aber es ist so, wenn es tagsüber so 35 Grad hat und nachts 20 Grad, dann friert man. Da friert man echt. Da holt man sich schnell noch eine Decke dazu. Und so sind die Verhältnisse ja im Israelland auch ungefähr. Man braucht den Mantel, um sich wirklich vor der Kälte der Nacht zu schützen. Jesus sagt, wenn dir jemand den Mantel nehmen will, eigentlich ganz wörtlich, wenn er wegprozessieren will, mit dir rechten will, dann gib ihm alles. Übersetzen wir es in unsere Verhältnisse. Wie aufmerksam sind wir, wenn wir denken, wir werden benachteiligt, ungerecht behandelt, gerade wenn es um Geld und Gut geht. Es gilt vielleicht schon öfters der Satz, bei vielen hört das Christsein am Geldbeutel auf. Wir wissen, wie empfindlich wir da sind. Wie empfindlich. Die meisten zähen sogar manchmal generationenlangen Streitigkeiten, auch unter Christen, stammen vom Erben. Wisst ihr alle? Dieser alte Bruder, der hatte schon große Erfahrung, als er in eine Familie kam. Und die haben ihm berichtet, wie glänzend sie miteinander auskommen seien, großer Segen Gottes, dass sie alle einig seien. Dann hat er nur gefragt, händ er denn schon deult? Ich habe das einmal direkt miterlebt, wie dann war der Großvater auch gestorben, beziehungsweise der Vater, die Mutter schon längere Zeit, und jetzt saßen die Geschwister, 7 waren es, beim Leichenschmaus. Und da war knisternde Spannung, man hat es genau gespürt, gab einiges zu verteilen. Und jetzt hat jeder schon ausgerechnet und gedacht, von diesen 7 Geschwistern war einer ein überzeugter Christ. Der stand auf. Dann hat er gesagt, ihr merkt, wie es unter uns gerade schwierig wird. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir treffen uns nächste Woche und dann reden wir übers Erben und Teilen. Und ich bitte euch, ich mache euch den Vorschlag, dass ihr mich fürs Teilen einsetzt. Und dafür geht's nicht durch 7, sondern durch 6. Ich verzichte auf meinen Anteil. Die anderen Geschwister haben zugestimmt und er hat es dann so gerecht wie möglich in 6 Teile geteilt. Das ging glatt über die Bühne, es gab keinen Streit, aber er selber hat nichts bekommen. Es gab kein Happy End bei dem. Aber der Friede in der Familie blieb gewahrt. Ich habe das weiter beobachtet. Gott hat ihn gesegnet dafür. Insofern gab es ein Happy End. Er kam am schnellsten von seinen Schulden runter, viel schneller als die anderen. Aber dass wir uns das selber immer wieder sagen, wie ist das eigentlich mit dem, wie ich an Geld und Gut hänge? Kann ich da verzichten, hergeben, ohne dass ich sauer werde? Ich habe es, glaube ich, schon einmal in diesem Rahmen erzählt. Diese Frau kommt zur Seelsorge und sagt, bei uns geht's fürchterlich zu. Sie hat nur einen Bruder, aber wir haben uns so verkracht. Ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, aber vielleicht können Sie noch helfen. Sie war eine Christin, er nicht. Ich erfragte dann die Situation, es ging ums Erben, die Eltern waren gestorben, das Haus war da und sie hat angeboten, ich übernehme das Haus zu dem Schätzpreis 250.000 Mark und der Bruder hat gesagt, es ist aber 300.000 Mark, ich möchte 150.000, so möchte ich ausbezahlt werden. Sie hat gesagt, das ist völlig ungerecht, ist auf 250.000 geschätzt und er kriegt keine Mark mehr. Dann sage ich, ja, in dem Haus, in dem er jetzt wohnt, wem gehört denn das? Ja, das ist unser Haus. Ja, sage ich, ihr habt doch vorher dort im anderen Dorf gewohnt. Wem gehört denn das Haus dort? Ja, das ist auch unser Haus. So sage ich, dann braucht ihr jetzt ein drittes Haus. Ja, das ist doch das elterliche Haus, man hängt doch dran. Ja, sage ich, dann ist doch ein leichtes. Dann verkauf doch eines dieser Häuser und zahl deinem Bruder 200.000 Mark. Das ist ein Zeugnis. Sie haben es nicht getan. Sie haben den Bruder austragen lassen beim Pfarramt als Paten ihrer Kinder und haben von Stund an kein Wort mehr miteinander geredet. Und dann lese ich eines Tages die Todesanzeige dieses Mannes in der Zeitung und dann rufe ich sie an. Ist sie völlig platt. Was? Weiß ich überhaupt nichts. Vielleicht könnten Sie mal hingehen. Christen. Ich hatte in meiner früheren Gemeinde zwei wertvolle Mitarbeiter, die wegen 5 Zentimeter Dachlatte nie mehr miteinander gesprochen haben. Die haben nebeneinander gewohnt und dann kommt der eine eines Tages und sagt, du, zu seinem Bruder, ich möchte eine Garage und deine anbauen, darf ich das? Ja, sagt er, selbstverständlich, so keine Schwierigkeit, also Baupläne und alles. Dann kommt er wieder und sagt, du hast ein überstehendes Dach. Darf ich das absägen? Ja, sagt er, dann wird's undicht und es geht absolut nicht, dann bau eben anders. 5 Zentimeter. Ich war wochenlang beschäftigt, da immer wieder geredet wegen diesen 5 Zentimeter Dachlatten. Es hat nichts genützt. Wir hängen unheimlich an den irdischen Gütern. Unheimlich. Und dann wird's unheimlich. Lass uns heute Abend nicht theoretisch bleiben, sondern ganz praktisch fragen. Ich frage dich, wo ist bei dir in deiner Familie oder Verwandtschaft oder Bekanntschaft Streit? Nicht mehr miteinander reden, weil's um äußeres Geld und Gut geht. Wo? Und wenn's da was gibt, dann folge Jesus und verzichte. Der Paulus geht so weit, er spricht diese Jesusworte nach, dass er sagt, ihr Christen sollt euer Recht nicht vor Gericht suchen. Geht nicht vor Gericht. Ein ganz schlechtes Zeugnis nach außen. Ist schon schlimm genug, wenn ihr untereinander uneins werdet, aber dann macht's wenigstens so, dass ihr's innerhalb der Gemeinde schlichtet, aber geht nicht vor weltliches Gericht. Drittes Beispiel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Da geht's eigentlich um die Transportdienste, die im römischen Reichsrecht verankert waren. Jeder römische Beamte oder Soldat konnte jederzeit einen packen und sagen, du stehst mir jetzt zur Verfügung. Entweder er musste ihm den Weg zeigen, dann musste er mit so lang, bis der am Ziel war, oder seine Lasten transportieren. Er konnte sich dem nicht entziehen. Wo merken wir das in der Bibel? Nämlich? Kommt der Simon von Kyrene völlig kaputt vom Acker und steht da geschwind am Straßenrand, weil Stau ist, da führen sie einen hinaus und die römischen Soldaten packen ihn und sagen, so und jetzt trägst du das Kreuz. Das ist dieser Botendienst, dieser Frondienst. Es hätte nicht nur sein dürfen, das ging auch oft drüber hinaus, aber verpflichtet war man zu mindestens einer Meile. Dann geh mit ihm zwei. Da steckt beides dahinter. Das ist ja jetzt sogar die Besatzungsmacht. Da steckt auch Jesu Auffassung vom Staat dahinter. Was Paulus dann ausdrückt in Römer 13, seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. Das gilt für uns heute und da ist bei vielen Christen, das hängt jetzt mit dem vorigen zusammen, da ist ein Schwachpunkt immer wieder, wo man ungeheure gute Argumentationen hat, um die Steuer nicht so genau zu bezahlen. Die stecken es ja doch nur in Atomkraftwerke, und wenn man sieht, was die alles vergeuden und so. Christen sind steuerehrliche Leute. Steuerehrliche Leute. Ich sage so direkt, egal was sie mit unseren Steuern machen. Dieses, wenn man dich nötigt, eine Meile, so geh mit ihm zwei, übertragen, wie oft werden wir ausgenützt? Da sind wir auch sehr heikel, gell? Sehr heikel. Wenn wir merken, wir werden ausgenützt. Da gibt es bei uns in der Familie immer wieder ein wenig Auseinandersetzung, weil bei uns kommen so öfters mal die Brüder der Landstraße. Und die haben oft tolle Geschichten. Also ich höre Geschichten, da könnte ich ganze Bücher drüber schreiben. Ich muss dann immer grinsen und sagen, die ist jetzt neu, die ist jetzt neu. Da bin ich beeindruckt. Und am Schluss steht immer, sie brauchen unbedingt Geld. Und meine Frau ist da eisenhart, also wenn sie an die geraten, da läuft nichts. Aber wenn ich komme, wenn sie an mich kommen, ich gebe immer was. Und dann schimpfen meine Frau und meine Kinder. Und ich sage dann so, ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn der dann weggegangen ist und du hast ihn weggeschickt, wie der gebruddelt hat und geschimpft hat. Und wenn er weggegangen ist von mir, dann hat er gestrahlt. Und dann haben meine Kinder gesagt, aber weißt du, Papa, der denkt, du bist ein Depp. Und ich habe dann gesagt, gut, ich hab's viel lieber, er geht weg vom Pfarrhaus und denkt, der Pfarrer ist ein Depp, als er schimpft auf uns. Man muss natürlich abwägen, ich kann ihm nicht so viel geben, dass er, wenn man merkt, er ist alkoholabhängig, und das merkt man ja in der Regel bei ihnen, dass er sich da einen Vollrausch antrinken kann. Aber so ein paar Mark, dass er ein Stückchen weiterkommt, das tue ich gern. Und ich weiß genau, ich werde ausgenützt. Lieber werde ich ausgenützt, als dass sie schimpfend und fluchend weggehen. Das auch in anderen Lebenssituationen praktizieren, wo ich weiß, die Frau, die da immer wieder kommt und mir von mir etwas leid und so, die nützt mich aus. Ja, dann lass die doch ausnützen, wenn du ihr zur Hilfe sein kannst. Jesus macht das ja noch sehr deutlich. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Geben und borgen ohne Aussicht, ich bekomme es wieder zurück. In Israel war es ja so, da ist ausdrücklich gesagt worden, ausdrücklich, dass man dem anderen leihen und geben soll, nach dem, was er bedürftig ist, auch wenn er es nicht mehr zurückgeben kann. 5. Mose 15, 7 und die folgenden. Ausdrücklich aber ist gesagt, wenn du einem anderen etwas leihst, sollst du keine Zinsen verlangen. 2. Mose 25, Vers 24. Was übrigens Luther zu der Aussage gebracht hat, der einzige Beruf, der biblisch nicht möglich ist, ist Bankkaufmann. Weil man da Zinsen nehmen muss. Den hält Luther für einen äußerst unehrlichen Beruf. Das spielt natürlich auch seine Zeit mit, wo die Fugger zum Beispiel, die großen Geldverleiher, die haben ja praktisch dann das halbe römische, deutsche, römische Reich in der Hand gehabt und Berlin gehabt. Die konnten tun, was sie wollten. Also das hält er für völlig unmoralisch. Während ich sage nochmal den anderen Satz, ist aber jetzt nur zwischendrin. Luther hält zum Beispiel den Beruf des Henkers für einen ehrlichen Beruf für jeden Christen zu tun. Wenn in deiner Stadt ein Henker fehle und du fühlst dich geschickt dazu, so tue dieses Amt mit Freuden. Luther-Zitat. geben und borgen, ohne Aussicht, es wieder zu bekommen. Es war ja so in Israel. Das war Gottes Gesetz über das Land. 49 Jahre lang war das möglich, dass man Land anders genutzt hat, dass es auch abgetreten werden musste und so, wenn jemand in Schulden kam. Aber im großen Halljahr, alle 50 Jahre, wurde der ursprüngliche Zustand, so wie es zur Zeit der Einwanderung war, wiederhergestellt. Dann musste man es zurückgeben. Das hat ganz große Auswirkungen auf die Gesellschaft in Israel gehabt. Es gab nie überreiche Leute und es konnte auch nie bettelarme Leute geben. Wenn da einer seine Familie ruiniert hat und an den Bettelstab gebracht und alles durchgebracht und verpfänden musste und seine Ländereien und alles hergeben und sich selber als Schuldsklaven verkauft hat, samt seiner Familie. Im 50. Jahr wurde das alles wieder aufgehoben. Alles. Das Gottesrecht für Israel, auch das Landrecht, ist ein ganz großes soziales Recht. Soziales Recht. Dieses Geben und Borgen ohne Aussicht zurückzubekommen, ich übertrage es jetzt bei uns in viele Situationen, helfen ohne Dank zu erwarten. Ist auch schwierig für uns, gell? Helfen, ohne Dank zu erwarten. Das ist sicher mit in dem enthalten.
Für unsere Missionare ja. Ist es sehr schwierig, oft in diese Situation reinzukommen. Also bei uns, manchmal ganz, ganz starkes und großes Problem.
Das spielt natürlich auch das mit eine Rolle, dass wir als Weiße und Europäer für die Afrikaner genauso wie für die Inder als absolute Könige erscheinen. Und sie denken, die haben es. Wir mussten das unseren indischen Freunden immer und immer wieder klar machen. Leute, das geht einfach nicht so. Wir sind nicht unbegrenzt da, sondern wir müssen bestimmte Grenzen setzen. So viel können wir tun. Paulus entwickelt im 2. Korintherbrief ja einen guten Grundsatz, dass wir gerne geben und helfen sollen, aber nicht so, dass du selber Mangel hast. Nicht so, dass du dann selber in Armut kommst. Aber in diesem Geben und Borgen, da steckt schon einiges an Mitdenken und Mitverantworten drin. Aber das andere, das Übertragene, es geht darum, dass ich helfe, ohne Dank zu erwarten. Ohne Dank. Da sind wir oft sehr ehrenkäsig. Sehr. Jeder von uns. Wir wissen das. Statt vergelten nach dem normalen Gesetz vorgehen, verzichten. Christen können verzichten. Auf ihre Ehre, auf Geld und Gut. Auf Dank. Wenn wir das jetzt so sagen, dann merken wir sind schon Schüler da drin. Wir sind schon Schüler da drin. Die Bergpredigt, was Jesus hier sagt, öffnet uns immer wieder die Augen, wie viel an alter Art noch an uns und in uns ist. Zweite Linie, statt hassen, segnen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Jesus zitiert hier in der ersten Hälfte ein Bibelwort. Du sollst deine Nächsten lieben. 3. Mose 19, 18 ist ja in der Lutherbibel angegeben. Ihr werdet aber das andere, du sollst deinen Feind hassen, vergeblich suchen. Das steht nicht in der Bibel, sondern das sind die Auslegungen der Schriftgelehrten. Du sollst deine Nächsten lieben und sie setzen dann dazu, um das zu verdeutlichen, und deinen Feind hassen. Es steht auch eine andere Linie dahinter. Das kommt von Psalm 139, Vers 32. Also die Schriftgelehrten erfinden da nicht frei, sondern sollte ich nicht hassen, die dich hassen. Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Die Feinde Gottes, die Feinde Israels sind ja Feinde Gottes. Denen gilt mein Hass. Wobei hassen zunächst ganz wörtlich heißt, an die zweite Stelle setzen und dann übertragen in der zweiten Bedeutung wegtun. Da geht es also richtig um Ausstoßung. Hassen hat nicht die Bedeutung wie bei uns, dass man da in einer ingrimmigen Wut einen anderen verfolgt. Hassen ist im Hebräischen ein Tunwort, kein Gefühlswort. Jakob hatte zwei Frauen, die Lea und die Rahel, und die Lea trug offiziell den Titel die Gehasste. Schon schwierig, gell? Wenn man das hört bei uns heute. Aber das heißt einfach die an der zweiten Stelle. Die hat er ja gar nicht wollen. Die hat er nur durch Beschiss von seinem Schwiegervater bekommen. Deswegen, die ist an der zweiten Stelle. Und Jesus sagt, nein, du sollst auch den, der gegen dich ist, auch sogar wenn er gegen Gott ist, nicht an die zweite Stelle setzen. Liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Was Jesus predigt, das tut er. Was sagt er am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat nicht gehasst. Hassen heißt einen anderen Menschen ablehnen bis zur Lebensvernichtung. Und da wird auch bei uns hassen, wenn ich etwas gegen jemand habe, wird sehr schnell zum Tun. Zum Beispiel diese subtile Form des Ablehnens, ich übersehe ihn einfach. Ja, das kennen wir. Und der andere merkt das ja. Der merkt es ja. Einen anderen übersehen, über einen anderen herziehen, ist eine Form der Lebensvernichtung. Bis hin zu dem, einem anderen bewusst schaden. Diese Formen des Hasses gibt es auch in der christlichen Gemeinde. Das sind die Formen des Hasses, die sich auch in vielen christlichen Ehen eingenistet haben. Einen anderen ablehnen, das geschieht zum Beispiel in dem, dass man nicht mehr richtig miteinander redet. Seine Form des Hasses. Es kann ungeheuer verletzen und tut's auch. Ich habe das am Anfang, als wir Kinder hatten, und als der Erste dann so richtig in die Pubertät hineinpupperte, da habe ich manches Mal mich nicht mehr halten können, habe gesagt, jetzt red ich mit dir einen Tag nicht mehr. bis du dich änderst oder kommst und dich entschuldigst. Das war echt falsch. So kann man nicht miteinander umgehen. So kann man nicht. Wenn der andere mir nicht mehr das Wort wert ist, dass ich ihn anrede. Statt hassen, segnen. Segnen heißt ja ganz wörtlich alles Gute wünschen, bis hin zum Wohltun. Darum sage ich Liebe für den, der wie Jesus handelt. Erst so entfaltet sich die Liebe. Was tut ihr denn Sonderliches, wenn ihr liebet, die euch lieben? Bösen Spitzbuben. Da nehmt ihr als Beispiel die Zöllner. Nein, ihr dürft diese Art gewinnen, die die Jesusart ist, die Gottesart. Und Jesus macht das deutlich, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Diese Liebe ist keine Dulderliebe in dem Sinn, dass ich mich nicht traue, sondern ist eine gewinnende Liebe. Wir verzichten nicht auf unser Recht, wir verzichten nicht auf Geld und Gut, wir verzichten nicht auf unsere Ehre, weil wir uns ducken, sondern weil wir den anderen gewinnen wollen. Weil wir ihn gewinnen wollen. Paulus kann das im Römerbrief ja so sagen, sammelt feurige Kohlen auf sein Haupt und überwindet so das Böse mit Gutem. Das ist unser Ziel. Vollkommene Liebe ist eine Liebe, die nicht nur duldet, sondern auf den anderen zugeht. Segnet die euch beleidigen, die euch hassen. Bittet für sie. Das sollen wir tatsächlich tun. Jemand, der mir übel gesinnt ist, wo ich das ganz genau weiß, ihm Gutes tun, ihm Segen wünschen. Jesus sagt, das ist die Angriffsstrategie im Reich Gottes. So gewinnt ihr Menschen. So gewinnt ihr sie. Da ist dieser Mann im Betrieb, der Lagerverwalter, und sein Chef, der triezt ihn. Er ist manches Mal da gesessen und hat gesagt, ich kann jetzt bald nimmer. Und Gott hat ihm das gegeben, Jesus, dass er ganz gelassen bleiben konnte in der Begegnung mit ihm. Und eines Tages, da macht er sich einfach auf und besucht ihn. An einem Samstagmittag. Besucht seinen Meister. Er hat nicht nur geduldet, sondern hat gesagt, jetzt möchte ich mal mit dem Mann reden. Er hat was mitgenommen aus seinem Garten, einen Früchtekorb. Und dann trifft er die Situation an, dieser Meister, der hat eine Frau, die schon seit über 10 Jahren bettlägerig krank ist, im Pflegefall. Und er versorgt sie. Und von dieser Stunde an hat sich das Verhältnis zwischen beiden völlig verändert. Der Meister war so überwältigt, dass der kam und ihm sogar noch ein Geschenk gebracht hat, dass sich das völlig verändert hat. Er hat ihn gewonnen. Er hat ihn gewonnen. Da war diese, der Schule, die beiden, die waren echt wie Hund und Katz. Und wie oft kam unser Thomas und hat geheult, auch vor Zorn geheult. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, seinem Geburtstag, Thomas, wie wär's denn? Er hat so die Liste aufgestellt, wer darf kommen zum Kindergeburtstag. Und der natürlich auf gar keinen Fall. Dann habe ich gesagt, Thomas, wäre ein Versuch wert. Du lädst den ein. Der soll auch kommen. Er hat sich gesträubt und hat gesagt, nie, nie. Und dann am nächsten Morgen, er hat eine Nacht drüber geschlafen, und hat er gesagt, probieren wir's. Und er hat ihn eingeladen und von Stund an war dieses Verhältnis entspannt. Die sind dicke Freunde jetzt. Mit der Jesusart Menschen gewinnen. Mit der Jesusart Menschen gewinnen. Ich habe schon einmal erzählt, die Geschichte werde ich immer wieder gefragt, ob die wahr ist. Ja, die ist wahr. Wie dieser junge Mann braust nachts da durch Böblingen, schon nach Mitternacht, eine Ampel, die zeigt so hellrot. Er gibt noch Gas und dann denkt er, nein, stoppt. Der Hintermann, der hat gemerkt, wie der Gas gibt und ist voll. Kommt zum Auffahrunfall. Und steigt der junge Mann aus, ist ein bewusster Christ. Und der Hintermann, der schreit gleich. Das kennt ihr, die Schwäbel, du, ja, komm. Und er schreit umso lauter, weil er weiß, ich bin schuld. Wer aufhört, ist immer schuld. Und dann sagt dieser junge Mann zu ihm, wissen Sie, ich bin Christ. Wenn wir jetzt die Polizei holen würden, dann wären Sie schuld. Aber eigentlich bin ich schuld. Ich hab noch durchwollen, dann hab ich doch gestoppt. Wie hoch schätzen Sie Ihren Schaden? Und er schaut sich ganz verblüfft sein Auto an und sagt, ja, Stoßstange, Licht, so mindestens 1000 Mark. Der junge Mann hat sein Scheckbuch dabei, die Scheckkarte, und schreibt dem einen Scheck über 1000 Mark und sagt, lassen Sie Ihr Auto richten, damit sind wir quitt. Der steigt schnell wieder ein und der junge Mann hat mir es nachher erzählt, der hätte gehört, wie der noch vor sich hingemurmelt hätte, das ist ein komischer Heiliger. Hat ihm natürlich gepasst. Nach einigen Wochen klingelt bei dem jungen Mann, bei dem Eberhard, das Telefon. Und da ist dieser Unfallgegner dran. Der hat alles in Bewegung gesetzt, um seine Adresse rauszufinden. Und er hat nun gedacht, er will noch mehr. Weil eine Kuh, die sich so leicht melken lässt, ist noch mehr zu holen. Und dann hat dieser Mann aber gesagt, seit ich Ihnen begegnet bin ich nicht mehr ruhig geworden. Wenn so ein Christ handelt, dann möchte ich Näheres wissen. Das müssen Sie mir noch einmal erklären. Die haben sich getroffen. Es kam zu einem langen Gespräch. Und dieser Mann selber ist ein bewusster Christ geworden. Menschen für Jesus gewinnen durch die Jesusart. Wenn das unser Ziel ist, wisst ihr, wenn ich es nur mache, weil ich denke, so sollte man sein, dann kriegt man bald Magengeschwür. Wenn man sich immer dazu zwingen muss, jetzt aber ja nichts sagen, sondern im Gegenteil nur freundlich sein. Das Wurm da innen drin, ungeheuer. Aber wenn ich von diesem Antrieb geleitet bin, dass ich Menschen gewinnen will, und das merke ich an dem, dass mich's nicht mehr wurmt, sich ja nicht hier irgendwie zu etwas zwingen, sondern dann bitten, Herr, ich bring das so jetzt noch nicht fertig. Ich bitte dich aber, gib mir immer mehr diese Art, dass mich das umtreibt. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Und darum ist mir's egal, ob ich jetzt aus diesem Erbe 10.000 Mark mehr oder weniger bekomme. Darum ist mir's egal, wenn sie nur merken, was mir wichtig ist, dass du ihnen groß wirst. Das ist der Hintergrund hinter dem, was Jesus seinen Jüngern sagt. Alles, was ihr tut, soll dem dienen, dass Menschen angelockt werden zum Evangelium. Nicht, dass ich groß rauskomme, dass sie sagen, das ist ein bewundernswerter Mensch. Sondern, dass Menschen zu Jesus finden. Und je mehr ich in diese grundmissionarische Liebe hineinkomme, umso normaler wird das für mich. Das ist gar nichts Außergewöhnliches. Wir können es am leichten Vergleichspunkt nehmen. Was verzichten nicht Mütter, ich nenne jetzt besonders die Mütter, was verzichten nicht Mütter in vielen Bereichen für ihre Kinder? Und sie werden ja nicht sauer deswegen, sondern die tun das selbstverständlich. Selbstverständlich. Weil sie ihre Kinder lieb haben, wenn schon die natürliche Liebe zu so viel Selbstverleugnung, Selbstverzicht, Hergabe fähig ist, wie muss es erst die geistliche Liebe sein? Da habt ihr den Vergleichspunkt. Da habt ihr ihn. Das ist ja so, auch Eltern gegenüber bösen Kindern. Die geben die ja nicht einfach auf, sondern sie gehen bis an die äußerste Grenze der Selbstverleugnung, um ihre Kinder wiederzugewinnen, um sie zu verändern, um ihnen einen wirklichen Lebensweg zu ermöglichen. Im Grund haben wir den Vergleich überall. Und genau so handelt die geistliche Liebe. Allerdings, Schlussgedanke vor der Pause. Es geht nicht darum, dass wir uns in einer Gesellschaft, man kann damit nicht die Welt gestalten, dass wir uns in einer Gesellschaft unterbuttern lassen. Wenn es um uns selber geht, dann soll es diese Art sein, dass der andere das Zeugnis merkt. Aber wenn es um andere geht, wo ich für andere verantwortlich bin, da muss ich auch gegen andere Menschen antreten. Im einfachen Beispiel gesagt, Thomas kommt nach Hause und sagt, heute habe ich den oheimlich verschlagen. Und ich sage, ja, warum? Sagt er, hat gesagt, du seist blöd, der Pfarrer sei blöd. War ein wundervolles Beispiel, um dem Thomas deutlich zu machen, da wäre es nicht nötig gewesen, dass du den verdrischst, sondern das darf er sagen. Das darf er sagen. Da muss er nicht verteidigen. Aber ich habe ihm auch schon in anderen Fällen, da war ein Junge in der Klasse, der war ziemlich komisch, brutal. Der hat ihn immer wieder getriezt und Thomas hat sich's gefallen lassen und dann kommt er und sagt, aber irgendwann greife ich an und sage ich ja. Anders kannst du dem nicht begegnen. Ich habe ihm dann klargemacht, wenn es um des Glaubens willen ist, es war ihm sehr wichtig, wenn sie dich zum Beispiel hänseln, weil du Pfarrersohn bist, dann schlag nicht zurück. Üb's an der Stelle ein. Aber an anderen Stellen musst du dich wie andere wehren und die Grenzen zeigen. Es ist immer wieder die Frage, auch Jesus steht vor dem Gericht und nennt deutlich, dass das falsch ist. Auch ein Paulus sagt, ich bin ein römischer Bürger und beruft sich auf das Recht. Wenn es um das geht, wie wir in dieser Welt Verantwortung tragen, dann müssen wir unser Recht auch wahrnehmen. Aber wenn es darum geht, dass ich Menschen für Jesus gewinnen will und genau merke, das ist jetzt dran, gerade in der Situation, dann kann ich verzichten und dann kann ich segnen. Machen wir eine Pause und dann den dritten Teil. Wurde darauf hingewiesen, dass die Stelle, die ich vorher angegeben habe, Psalm 139, Vers 32, ich hasse die, dich hassen, das ist nicht richtig, sondern 139, 22. Der Psalm hat keine 32 Verse. Also wer es verbessern mag, Psalm 139, Vers 22. Statt vergelten, verzichten, statt hassen, segnen, statt Eigenart, Jesusart. Das ist eines der gewaltigsten Worte in der Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Eigentlich vom Wortbegriff her, wir denken an vollkommen ideal, keine Fehler mehr, nichts, sondern wörtlich steht hier, darum sollt ihr völlig angefüllt sein. Jetzt mit was? Mit Liebe. So wie euer Vater im Himmel völlig angefüllt ist mit Liebe zu euch Menschen. Und zwar Liebe nicht als Gefühl, sondern Liebe als Tun. Wir vergessen das immer wieder. Ich finde, das ist einer der Grundirrtümer unserer Zeit, auch unter uns Christen oft, dass wir das Wort Liebe sofort mit dem Begriff Gefühl zusammenbringen. Liebe ist biblisch nie Gefühl allein. Dieser Grundirrtum hat fatale Folgen hinein in unsere Gesellschaft, in unser Volk. Weil man immer, wenn die zwei zum Beispiel da sitzen, es hat schon lange gekriselt und jetzt sind sie entschlossen, auseinanderzugehen. Und wenn ich dann sage, warum denn? Ich liebe ihn nicht mehr. Ist doch völlig egal. Sonst sie oder er, sie haben versprochen, ich will dir treu bleiben. Liebe ist biblisch Treue, ist Tun. Völlig angefüllt sein mit Liebe, das meint nicht unser Gefühl, sondern das meint unseren Gehorsam zum Tun. Darf ich es noch einmal an dem Beispiel deutlich machen? Wenn man die Schmalseite unseres Wesens betrachtet, das Gefühl, ich sage deshalb Schmalseite, weil sich das ja schnell verändert. Ich habe völlig andere Gefühle, wenn ich jetzt Zahnschmerzen hätte. Es beeinflusst mein Gefühl ungeheuer, wenn ich Schlachtplatte esse mit Schwarzwurst und Blutwurst und so, habe ich andere Gefühle wie nach Braten, Salat und Soße. Das sind vom Wetter abhängig, meine Gefühle. Die können oft ganz schnell wechseln. Wenn man das die Schmalseite nennt, wenn man diese beiden Bücher mit der Schmalseite zusammenklebt, von mir aus mit U-Sekundenkleber, das hält. Aber wenn hier irgendwo eine Belastung kommt, dann bricht's. Das ist die Schmalseite. Unsere Gefühle sind sehr wechselhaft. Wenn ich das aber mit der Breitseite meiner Person, das nenne ich jetzt den Willen, was ich will, das setze ich auch durch, wenn ich die beiden Bücher so zusammenklebe, da kann man belasten. Da braucht es ungeheuer viel, bis das auseinandergeht. Das ist der Grundirrtum. Viele, viele Menschen, viele, viele Ehen sind aufgebaut auf der Schmalseite des Gefühls. Und dann ist es ganz leicht zu brechen, ganz leicht zu brechen. Kommt irgendeine Belastung, kommt irgendeine Unart oder Eigenart des anderen raus, dann bricht es schon an. Was soll das sein? Ich liebe ihn nicht mehr. Du wirst schon wieder lernen, wenn du ihm treu bleibst. Die Gefühle kommen wieder, das kann aufhören, das weiß jeder. Es war auch schön, als man völlig verliebt war, als Gefühl auf dem Höhepunkt war. Es ist klasse, wenn man da zittert und errötet, wenn man nur die Schritte hört. Ist wunderbar im Leben, aber so bleibt es nicht. Gerade weil sich Gefühle verändern. Unsere Alten haben gesagt, das bisschen Liebe ist bald abgeschleckt. Und darum kann Liebe in der Bibel geboten werden. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wenn das aufs Gefühl gemünzt wäre, das kann man nicht gebieten. Gefühle kann man nicht gebieten. Das geht nicht. Aber tun. Liebe ist tun. Ihr sollt völlig angefüllt sein mit diesem Tun. Liebe, die klar ist, gerade weil es kein Gefühl ist. Die Liebe, die den anderen lockt, die ist nicht irgendwie kriecherisch. Die Jesusart war nie unter den Teppich kehren. Wenn heute irgendeiner es wagen würde, so zu reden, wie Jesus geredet hat, Ihr übertünchten Gräber, sagt er zu den Frommen Israels. Aber das kommt aus seiner Liebe, weil diese Liebe in aller Klarheit auch ausspricht und anspricht, was am anderen falsch ist. Aber nicht, um ihn zu beschämen, sondern um ihn zu gewinnen. So wie der Vater im Himmel vollkommen ist, wie hat Gott nicht seinem Volk Israel seine Irr- und Abwege deutlichst immer wieder vorgehalten, um sein Volk zu gewinnen. Und dieses Liebetun ging so weit, dass er die Stadt und das Land in die Hand Nebukadnezars gegeben hat. Selbst Gottes Gericht kommt aus der Liebe, um sein Volk zu erziehen. Ich mache es noch einmal an diesem einfachen Beispiel deutlich. Da ist der kleine Knirps unterwegs und hat nun da, was weiß ich, eine Schere oder eine Stricknadel in der Hand und will an der Steckdose rumstochen. Dann packe ich ihn und setze ihn daneben und nehme ihm die Nadel und sage, das tust du auf gar keinen Fall, ist gefährlich für dich. Nach einiger Zeit sehe ich ihn wieder, wie er auf die Steckdose zuschleicht, und jetzt kriegt er eins, weil anders lernt er es nicht. Er braucht jetzt einen kräftigen Klaps hinten drauf. Nicht, weil ich Angst um die Steckdose habe, die ist mir schnupp, sondern um ihn. Und genauso macht's Gott mit uns. Die Gottesliebe ist keine weichliche Liebe, verzärtelnde Liebe, sondern die Gottesliebe ist eine klare und deutliche, bis hin zur Ermahnung, zur Erziehung, zum Gericht gehende Liebe. Wenn wir das uns wieder einmal vergegenwärtigen, Gott hat dich lieb. Das heißt, er geht in deinem Leben auch mit dem, was Mühe macht, Erziehungswege. Das tut er. Die Liebe deckt nicht zu, sondern die Liebe deckt auf und verändert. Und manches, was an Unvermutetem und Schwerem und Bitterem in unserem Leben ist, das kommt aus der Liebe Gottes. Das steht im Alten Testament und im Neuen Testament. Wen der Herr lieb hat, den streichelt er. Wie heißt es? Den züchtigt er. Den erzieht er. Und daraus leitet sich unser Verhältnis, unser Liebetun ab. Unser Liebetun geschieht in der Klarheit, die auch das Böse, das Unrecht anspricht. Wenn wir zum Beispiel Jesu nehmen, da kommt einer und will mir meinen Mantel nehmen, dann sage ich nicht, halt mal, ich ziehe ihn schneller aus und das Untergewand auch noch. Ich mache ihn darauf aufmerksam, was du hier tust, ist nicht richtig, aber ich wehre mich jetzt nicht. Damit du merkst, mir ist Geld und Gut nicht das Entscheidende. Ich habe etwas Wichtigeres im Leben. Das habe ich dieser jungen Frau geraten. Mach's doch so und sag zu deinem Bruder, du, ich werde vor jedem Gericht Recht bekommen, weil der Schätzpreis, der wird zugrunde gelegt beim Erben, auch bei der Besteuerung, bei dem allem, und ist ein amtlich bestellter Schätzer gewesen. Und trotzdem, ich zahle dir 50.000 mehr, damit du siehst, mir geht's nicht ums Geld. Das wäre ein Zeugnis gewesen. Die Liebe ist keine Liebe, die ständig alles zudeckt, sondern ist eine Liebe, die dem anderen auch dazu hilft, dass er sein Unrecht erkennt, aber erkennt, es geht jetzt nicht nach dem Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nach dem geht's nicht. Paulus spricht ja Jesus genau nach in Römer 13. Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Das ist eine ständige Aufgipfelung. Sondern dann dieses Tun segnet, die euch fluchen. Segnet, die euch fluchen. Ganz wichtig, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das Tun der Liebe besteht oft darin, dass ich in die Fürbitte hineinkomme. Wenn mich jemand beleidigt oder verfolgt, dann kann ich nicht gerade sagen, mach noch weiter so. Da weiß man ja gar nicht, was antworten, sondern schweigen und beten. Das Gebet, ich sage es mal ganz lapidar, das Gebet ist das geistliche Heilmittel vor Magengeschwüren. Wie oft heißt es bei Jesus, so nach einem Tag, was haben die Frommen Israels nicht Jesus beleidigt, als er den geheilt hat mit der verdorrten Hand? Er treibt den Teufel durch den Beelzebub aus. Das heißt, sie sagen, dass Jesus ein Teufelsdiener sei. Und am Abend dieses Tages, und Jesus ging auf einen einsamen Berg, um zu beten. Es ist nicht erzählt, denn er hat es niemand erzählt, was er gebetet hat. Aber ich kann mir denken, dass er dort vor seinem Vater war und gesagt hat, Vater, mich verreiß hier. Wie soll ich das verkraften? Dass die mich, um die ich mich so mühe, dass die mich für einen Teufelsdiener halten und mich so beschimpfen. Ich kann nicht mehr. Vater, jetzt gebe ich's dir. Jetzt gebe ich's dir. Ja, es gab 2. Petrus 1, da ist diese Jesusart in aller Deutlichkeit einmal geschildert. Ein 1. Petrus 2, Vers, ist mein Augenlicht so schlecht oder das Licht? Jetzt mit der Brille Gottes. Ab Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen. Jetzt, wir sollen die Jesusart annehmen, dass ihr sollt nachfolgend seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Und jetzt kommt's, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Ich kann das für mich selber nicht tragen, wenn ich beleidigt werde, wenn mir die Ehre abgeschnitten wird, wenn es um Geld und Gut geht, wenn ich das alles in mir verarbeiten müsste, da wird man krank. Sondern das ist eine Weitergabelinie, das gehört mit zu diesem Wort, das schreibt aber auch der Petrus, alle eure Sorge werfet auf ihn. Auch die Sorge um die eigene Ehre, auch die Sorge, ich werde benachteiligt, er sorgt für euch. Wenn ich das nicht weitergebe an den Vater im Himmel, dann bleibt es bei mir sitzen und das macht krank. Das macht krank. Völlig angefüllt sein mit dieser Liebe, Liebe zu tun. Ganz praktischer Ratschlag. Jeder von uns oder die meisten von uns, ich möchte nicht sagen jeder von uns, die meisten von uns haben und kennen einen Menschen, der ihnen zuwider ist. Sind wir ganz ehrlich. um den machen wir einen Riesenbogen. Jeder fast von uns. Nimm dir doch einmal für eine Woche lang diesen Menschen bewusst in dein Gebet auf. Jetzt einmal richtig als Aufgabe, zunächst unter einem bestimmten Zwang. Ihr werdet merken, wie sich das in euch drin verändert. Wenn ich diese Linie in Anspruch nehme, das, was mir Mühe macht, dem Vater, dem Herrn Jesus abgebe, wie sich das verändert. Liebe tun beginnt mit der Fürbitte. Da beginnt's. Liebe tun setzt sich fort in dem, dass ich nicht warte, bis der andere etwas tut, sondern dass ich's tue. Völlig angefüllt sein mit der Liebe, das heißt, ich dulde nicht nur, sondern ich bin der, der die erste Bewegung macht. Ich bin der, der die erste Bewegung macht. Ihr wisst, wie schwer das ist, wenn man verheiratet ist und es hat Natsch gegeben und man sitzt dann so nebeneinander oder jeder in seiner Ecke und dann wartet man sehnsüchtig, jetzt soll sie doch was sagen. Man muss das auch sagen, zum Lob der Frauen, in der Regel sind es die Frauen, die wieder anfangen. Gell? Wir Männer, wir sind Gnaube da oft. Es sind in der Regel die Frauen. Und das ist auch eine biblische Linie. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Sie ist viel stärker ausgerichtet darauf. Das ist ein großes Gottesgeschenk, dass er die Frauen nicht so stur gemacht hat wie uns Männer. Aber es stünde uns Männer sehr gut an und wird unsere Ehe wieder ganz neue Horizonte bringen, wenn wir auch immer wieder der Erste wären. Das ist angefüllt sein mit Liebe. Die Liebe, die wartet nicht auf den anderen, sondern die geht auf den anderen zu, die tut den ersten Schritt. Vieles in unserem Leben, was in Zwielicht und Unordnung gekommen ist, in den Beziehungen, in den Begegnungen mit anderen Menschen, würde sich grundlegend verändern, wenn wir den geistlichen Mut zum ersten Schritt hätten, zum ersten Wort wieder. Wie oft habe ich das gehört, so, man ist ja manches Mal mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, ja, wenn der zeige, der das, na, der die auch. Ja? Ist auch unheimlich schwer für den natürlichen Menschen schon, dass er den ersten Schritt tut. Das ist unsere Eigenart. Wir bleiben bei uns selbst, das ist ja die alte Natur. Wir bleiben bei uns selbst, wir wollen hofiert sein. Uns soll das gelten. Und die neue Art, die Jesus-Art ist, er will nichts für sich, er geht auf den anderen zu. Vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, Gott macht den ersten Schritt. Gott macht ihn. Er sendet den Sohn. Wir haben mit dem, wenn wir Jesu Worten zuhören, und ihr habt heute Abend gemerkt, das sind keine Theorien, sondern das spricht genau die Praxis unseres Lebens an. Und wir tun sehr gut daran, das auch ganz wörtlich für uns zu nehmen. Am Anfang war mir das ein großes Problem, als ich zum ersten Mal ein Auto hatte. Es war noch in Tübingen als Student am Schluss vom Studium. Und dann kamen die Mitstudenten und haben gesagt, kenn die mal geschwind dein Kerl an. Und ich habe vorhin so Heiligsblechle, da passt auf wie nix. Und dann habe ich damals dieses Wort, Vorhin mein Bibellese gelesen, wende dich nicht ab von dem, der dir abborgen will. Da habe ich gesagt, das gilt auch fürs Auto. Und ich bin mit dem gut gefahren. Dass wir es einfach für uns ganz persönlich und wörtlich nehmen, sonst verrauscht es. Und das meint Jesus. So könnt ihr euch einüben in diese neue Jüngerart. So viel, und das ist das ganz Wichtige an der Bergpredigt, so viel von dem, was wir als Christen wissen, bleibt Theorie. Hier ist eine direkte Anleitung zur Praxis. Amen. Dann wir noch beten, ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du hast so deutlich und klar geredet. Du hast die Jünger damals schockiert und die Leute, die dir zugehört haben, haben sich entsetzt. Denn sie wussten, wenn man so lebt, dann hört die Bequemlichkeit auf. Das wissen wir auch und deshalb schieben wir es immer wieder weg. Wir danken dir, dass du nicht müde wirst mit uns. Wir haben den geistlichen Willen, das hast du in uns gewirkt. Wir wollen völlig in der Liebe werden. Das tun. Treib uns an und gestalte uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir es auch können. Bewahre uns davor, dass uns dieser Abend zur Verhärtung wird, weil wir es hören und nicht tun. Gib jedem von uns einen Punkt, an dem er für sich selber anfängt, diese Liebe zu tun und damit vollkommen zu werden als deine Kinder. Amen.